Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Noah, du machst einen der größten Aktienpodcasts im Dachraum. Und wir gehen der Frage auf den Grund: Warum verlieren Anleger Geld, obwohl sie heute mehr Infos haben als je zuvor? Willkommen zu einer neuen Folge von Stock Talk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zum Mitnehmen. Mein heutiger Gast ist Noah Leidinger. Er ist Host von Ohne Aktien wird schwer und Geschäftsführer von OMRX. Danke, dass du heute Zeit für uns hast.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Noah, erzähl uns mal kurz, wer bist du eigentlich? Ich glaube, deinen Podcast, den kennt von meinen Zuhörern wahrscheinlich so gut wie jeder. Aber wer ist die Person dahinter?
Genau, Noah, hast du schon gesagt, komme ursprünglich lustigerweise auch aus Österreich, sogar in der Nähe aus Everding, wo du auch in der Nähe bist. Und habe dann relativ früh angefangen, damals über YouTube tatsächlich ins ganze Aktienthema reinzukommen. Habe dann viel diesen Aswad the Motor Run, diesen NY T-Professor verfolgt. Bin immer tief in das Thema reingestolpert, auch natürlich viel Warren Buffett verfolgt und sehr stark in dieser Value-Richtung gewesen. Und habe dann viele Projekte gemacht, eine eigene Aktienanalyse-Seite, habe für YouTuber zugearbeitet, habe selbst natürlich rumprobiert, investiert, so ein paar kleine unternehmerische Projekte gestartet. Und bin dann jetzt mittlerweile vor 5 Jahren zu OMR nach Hamburg gekommen, wo ich jetzt den Ohne Aktien wird schwer Podcast auch seitdem mache, also ein täglicher Börsenpodcast, wo wir einerseits die News erklären, aber auch halt immer Analysen zu einzelnen Firmen machen. Genau, und daneben haben wir noch so einen Investmentarm mit OMRX aufgebaut, wo wir jetzt nicht an eine Börse investieren vor allem, sondern vor allem in private Firmen, also in Startups oder Scale-Ups. Kennt zum Beispiel vielleicht Koro, die Nussmusse und so verkaufen. Oder Quality Group, zu den ISN und so gehört. Also solche Investments machen wir da. Und das sind so die zwei Bereiche. Und genau das mache ich jetzt in Hamburg stationiert.
Sehr spannend. Wie siehst du deine gerade, weil ihr investiert seid in die Quality Group, die ganze Thematik mit Christian Wolf jetzt gerade auf LinkedIn, wenn man da kurz ein bisschen abschweifen?
Ich meine, er ist ja da nicht mehr operativ drin in der Firma und hat auch keine Verantwortungsrolle mehr. Und ich glaube, das war jedem bei dem Investment bewusst, dass der auch mal ein bisschen verrücktere Sachen macht, auch hin und wieder mal fragwürdigere Sachen. Das Thema kenne ich jetzt gar nicht so genau, wie das aufgestellt ist. Das muss am Ende auch, glaube ich, jetzt sogar Gerichte entscheiden, was da los ist. Aber ich glaube, man hat jetzt in den letzten Jahren gesehen, es schadet der Firma eigentlich nicht so richtig so breit aufgebaut, mittlerweile so groß. Am Ende ist ja trotzdem nur eine Person. Das ist jetzt für so das Key Person Risk. Ist jetzt nicht so hoch.
Und irgendwie ist er trotzdem wieder PR und auch die Firma kommt ja trotzdem immer wieder dann auch dadurch irgendwie in die Werbung oder die Firmen, weil es sind ja mehrere Marken sozusagen dahinter. Ja, sehr spannend. Dann will ich dich eigentlich gleich direkt fragen. Du hast natürlich viel mit Aktien zu tun. Was ist deine wichtigste Investorenregel, wo du sagst, auf der Basis entscheidest du oder auch bei euren Podcast-Folgen und Aufnahmen, wie entscheidet ihr, welche Aktie schaut ihr euch an? Was ist da vielleicht spannend? Ich meine, da werden es wahrscheinlich viele Trends sein oder News oder so, aber ja, trotzdem.
Also ich glaube, bei uns geht es im Kern immer sehr stark ums Geschäftsmodell. Also wenn man jetzt auf Buffett runterbricht, würde ich sagen, sind wir am meisten beim Thema Burggraben und halt zu verstehen, wie verdient eine Firma wirklich Geld, wo ist da ein Burggraben, wie sind die Dynamiken dahinter? Und das ist eigentlich auch das, was wir am spannendsten finden. Also wir versuchen gar nicht so sehr jetzt auf die kurzfristigen Dynamiken einzugehen, sondern eher zu erklären, okay, wie kommt da wirklich das Geld rein, wie sind die Kundenbeziehungen aufgestellt, wie sind vielleicht auch Verträge, wie ist der Markt aufgebaut? Und das ist so die Hauptbrille, die wir haben. Ich meine, für die Investmententscheidung ist dann sicher auch am Ende des Tages die Bewertung sehr wichtig. Und diese Themen, aber eigentlich dieser Burggraben und die Fähigkeit, dass eine Firma langfristig compounden kann, das sind so wichtige Faktoren. Und ich glaube, das ist auch was mir jetzt bei meinen Investments besonders wichtig ist. Ich habe gern Aktien oder auch Firmen, wo ich das Gefühl habe, die können sehr berechenbar einfach compounden und weiter wachsen und haben ein sehr kalkulierbares Modell. Das finde ich eigentlich sehr attraktiv, gerade auch in der heutigen Zeit. Man sieht jetzt mit zum Beispiel mein Modell wie Costco hat oder Walmart oder Dino Polska oder jetzt auch eine Kaffeekette, ist einfach in der Zeit, wo Facebook-Ads immer teurer werden und es in der Digitalwelt unfassbar viel Konkurrenz gibt, gleichzeitig nicht klar ist, was mit KI passiert und welche Geschäftsmodelle vielleicht komplett zerstört werden. Das sind so diese klassischen Handelsmodelle, die man einfach sehr kalkulierbar expandieren kann, wo man weiß, okay, wenn ich in so einer Region mit so und so vielen Einzugsgebieten einen Shop eröffne, dann lohnt sich das meistens nach einem Jahr. So Modelle zum Beispiel finde ich ganz, ganz attraktiv. Und da geht es immer ums Geschäftsmodell und so, um die Dynamiken rundherum zu verstehen. Und ich würde sagen, die wichtigste Regel ist, dass man geduldig sein muss bei Investments. Ist halt gerade bei solchen Investments auch wichtig, weil sonst compoundet nichts, wenn man nicht die Zeit mitbringt. Ich glaube, das ist auch so einer der größten Fehler, den jetzt Privatanleger machen, gerade in der aktuellen Zeit, wo man so viele Infos hat, dass man halt nicht die Geduld mitbringt, sondern versucht, auf den Zug aufzuspringen und dann steigt der Goldpreis und nach einem Jahr denkt man an, ich schiffe jetzt doch alles in Gold um, weil das jetzt doch attraktiver. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein und einfach ein bisschen Geduld mitbringen.
Stimme ich dir absolut zu. Geduld ist wirklich das Thema, was am schwierigsten ist. Ich glaube, jeder Mensch ist ungeduldig. Beim Geld wollen wir ja alle schnell reich werden. Das ist ja sozusagen auch unser großer Traum oder von vielen. Und darum funktioniert ja auch Lotto extrem gut oder all diese Themen. Aber sehr gut, sehr spannend, wenn du das auch sagst, dass das einfach nicht wirklich funktioniert, weil da hat man schon, glaube ich, sehr, sehr viele Fallstricke, wo man sagt, boah, das ist ein heißes Thema. Du hast das Internet angesprochen, Social Media, es gibt da halt extrem viele Ads oder viele Beiträge, wo halt heißt, boah, ja, kauf dir diese Aktie, dann hast du da so und so viel Prozent Gewinn im nächsten Jahr. Also da kann man schon auch, glaube ich, ganz klar sagen, dass das ist einfach Bullshit. Also das funktioniert einfach nicht. Das ist vielleicht einmal, dass du irgendwo einen Glücksgriff machst, aber mehr ist das dann auch schon nicht. Also und die 20 anderen, die vielleicht nicht funktionieren, die erwähnt er dann in Wirklichkeit keiner.
Ja, absolut. Also ich glaube, gerade an der Börse ist es illusorisch, dass man mit Einzelaktienpicks jetzt irgendwie schnell reich wird. Das sind dann wirklich Glücksfälle, die man irgendwie trifft. Gibt niemanden, den ich kenne, der das jetzt berechenbar in der Form macht. Also selbst wenn du ein genialer Investor bist und vielleicht 20% Rendite im Jahr machst, wenn du nicht mit viel anfängst, brauchst du mit 20% im Jahr trotzdem einige Jahre, bis es mal richtig viel Geld ist. Und geht auch nicht schnell. Also ich glaube, wenn man sagt, man will irgendwie schnell reich werden, da muss man eher gucken, okay, was macht man selbst unternehmerisch, was kann man für Deals machen, und da muss man selbst aktiv werden. Da ist dann auch mit viel Risiko natürlich, aber da ist es dann möglich, und auch berechenbarer möglich. Ich glaube jetzt nur an der Börse, das ist eher für langfristige Anlage und für langfristiges Compounden gedacht, und weniger jetzt schnell reich zu werden.
Ja, hohes Risiko, hoher Ertrag. Aber
Das
natürlich, ja.
ist
Man vergisst das Erste meistens. Man ersieht nur den hohen Ertrag, aber das hohe Risiko, die hohe Ausfallsquote auch, die sehen wahrscheinlich die wenigsten.
ja.
Jetzt habt ihr wahrscheinlich gerade beim Podcast immer wieder viele, schätze ich mal, Zuschriften auch, welche Aktien sind vielleicht gerade spannend, solche sagen, oder ja, wie schützt ihr euch vor, sage ich mal, Aktien, die jetzt im FOMO-Bereich sind. Also hast du da irgendeine Regel, wo du sagst, okay, so schaue ich, dass ich nicht drauf reinfalle, dass ich jetzt eine Halbaktie nehme? Gibt es da irgendeine spezielle Regel oder ist es einfach deine Erfahrung, deine jahrelange Beschäftigung, dass du einfach sagst, okay, ich schaue wirklich nur auf die Kennzahlen und was drumherum ist, ist mir egal.
Also ich glaube jetzt bei uns im Podcast, wir besprechen natürlich beides. Also wir sprechen auch aktuellere Titel, und versuchen dann halt aber auch einzuordnen, irgendwie, dass jetzt eine Palantir schon sehr, sehr teuer ist, und einfach ein bisschen bei den Bewertungen tiefer reinzugehen und das zu analysieren und auch eher gar nicht zu sagen, das ist jetzt teuer, sondern einfach die Zahlen offen zu legen und zu sagen, okay, sie machen jetzt so viel Umsatz, sie haben die Margen. Wenn man jetzt wahnsinnig optimistisch ist, können sie den Umsatz verdreifachen und die Marge verzehnfachen und dann sind sie trotzdem noch sehr teuer. Dass die Leute so ein bisschen verstehen, okay, was muss ich überhaupt annehmen, damit der Investment Case aufgehen kann. Und das ist, glaube ich, schon so die wichtigste Übung, wenn man jetzt sagt, man geht eher in so High-Growth-Aktien, sich immer die Frage zu stellen, okay, was ist eigentlich meine Erwartung, was halte ich für realistisch, wie wächst die Firma jetzt? Wächst sie noch stärker oder wächst sie so weiter? Und wenn das so ist, ist sie dann noch teuer oder günstig? Weil es gibt natürlich Aktien, die im Stand jetzt teuer sind, die das aber rechtfertigen, weil sie stark wachsen und gute Margen haben. Aber es gibt natürlich auch welche, die einfach viel, viel zu teuer sind. Und ich glaube, so versuchen wir das dann immer einzuordnen. Und ich muss sagen, ich selber habe vielleicht auch durch diese frühe Prägung im Value-Bereich gar nicht so den Drang, mehr zu Aktien zu holen. Ich finde eher die langweiligeren Titel, wo nicht alle drauf gucken, wo man vielleicht auch so ein bisschen contrarian ist, das finde ich eigentlich spannender. Und ich finde es jetzt irgendwie nur interessant, persönlich in den Hype-Themen zu investieren, wo gerade alle drin sind. Da sind oft die Geschäftsmodelle gar nicht so interessant, sondern es ist relativ offensichtlich, was irgendwie passiert. Und da glaube ich dann auch nicht, dass ich so viel Mehrwert mit meiner Analyse schaffen kann. Und so werde ich drauf gucken, aber ist natürlich auch legitim, sich solche Aktien anzugucken. Man muss ja auch sagen, Momentum ist ein wichtiger Treiber an der Börse. Und es gibt schon viele, die auch gut mit Momentum-Strategien fahren. Wäre aber nicht meine Strategie. Und ich glaube, auch wenn man es macht, muss man sich halt fragen, okay, wie ist die langfristige Perspektive davon? Was mache ich, wenn wir in einen Zyklus reinkommen, wo Momentum nicht mehr so läuft, wenn mal eher Krisenstimmung ist? Ich glaube, diese Fragen muss man sich dann beantworten, wenn man sagt, man will gar nicht fundamental investieren, sondern eher nach Hypes gehen.
Ja, das kann halt dann auch schnell in die andere Richtung gehen und sehr stark in die andere Richtung. Gibt halt gewisse Aktien, ich denke jetzt mal an den Pharma-Bereich, die sehr hoch gejubelt wurde, aber danach auch sehr stark niedergeprügelt wurde und das eigentlich fast nur auf Emotionen und Hypes beruht. Also meiner Meinung nach, weil die Bilanzkennzahlen passen. Also von dem her gesehen ist es absolut nachvollziehbar, was du sagst. Und hattest du mal eine Aktie oder eine Zeit, wo du sozusagen falsch investiert hast, einfach als Learning oder wo du sozusagen dem Hype gefolgt bist? Gibt's da was oder hast du eigentlich immer, weil ich sag mal, am Anfang passierte das trotzdem mal, dass man vielleicht getrieben wird von irgendwelchen Tipps oder Medienberichten?
Also ich glaube, Fehler macht man ja immer. Fehler macht er selbst, selbst Warren Buffett noch oft gemacht. In seiner Karriere sind ja auch nicht alle Investments aufgegangen. Es war jetzt nie so, dass ich eine Aktie gekauft habe, weil sie so gehypt war, dass ich mich so reinreiten lassen habe. Eins der Beispiele, die ich immer gerne erzähle, war so eines meiner ersten Einzelaktien-Investments. Es war Bayer damals, nach der Monsanto-Übernahme. Und da wurden die auch voll abgestraft von der Börse. Und ich war damals der Überzeugung, auch aus dieser Value-Sicht, dass sie quasi zu stark abgestraft werden, und habe einfach dieses ganze Risiko mit den Rechtsthemen massiv unterschätzt, was dann auch nochmal viel größer geworden ist, als man damals dachte. Und das war sicher bis heute ein absolutes Fehlinvestment. Und da habe ich einfach auch gelernt, gerade dieser Pharma-Bereich ist erstens schwierig einzuschätzen mit den ganzen Patentzyklen und vor allem, wenn irgendwo große Rechtsstreits und sehr komplexe Übernahmen sind, muss man schon sehr hohe Conviction haben, weil da einfach viele Variablen sind, die man gar nicht durchschauen kann, wo man gar nicht dahinter steckt, und was es einfach als Investment Case sehr, sehr komplex macht und wo auch viel schief gehen kann. Und genau, das ist so Bayer ein guter Reminder für mich immer.
Ja, ich habe mir lustigerweise vor ein paar Tagen die Bayer-Aktie sogar angesehen, als einfach zum Investieren oder halt auch für den Podcast, für die Analyse. Und habe das natürlich auch in die Stock-Analyse-Analyse reingeworfen. Und das war genau, also die Themen waren genau die, einfach das Rechtsrisiko, dass das einfach irgendwie nicht abschätzbar ist. Und das Zweite war, das ist eben die Komplexität, weil du hast halt drei Felder. Du hast halt den Pharma-Bereich, du hast den Consumer-Bereich und du hast den Agrarbereich. Und du kannst halt nie abschätzen, wie du schon ein paar Mal gesagt hast, ist das Abschätzbare. Das ist halt bei denen so, so schwierig. Und das, die hatten eigentlich so also allgemein gar keine schlechte Bewertung bei Stock Analyzer. Die waren ganz gut, weil die Zahlen waren okay, sage ich jetzt mal. Der Kurs ist ja noch immer nicht wieder ganz erholt, sage ich jetzt mal. Von dem her gesehen auch vielleicht ganz interessant. Aber eben, ja, man muss sich halt dann sagen, okay, gehe ich das Risiko ein mit den Rechtsthemen? Jetzt hat sich ja ein bisschen was getan, aber es kann eben auch noch immer, soweit ich weiß, ein paar Milliarden Unterschied machen und das ist halt schon viel Geld. Und ja,
Ja.
das schlägt natürlich dann auf die Zahlen.
Und jetzt hast du natürlich noch mal viel mehr dieses Thema, dass halt die großen Patente ausgelaufen sind und gibt natürlich jetzt ein paar Sachen, die gut aussehen, wie Asundexian, aber ist auch noch nicht ganz sicher, ob die zwischen den Studien sich so durchsetzen. Und man hat's ja, man sieht es ja immer wieder auch an der Börse, also Podcast, auch die größten Ausstiege, die wir haben, sind oft bei Pharma- und Biotech-Titeln, weil dann oft auf Studien anders laufen und dann hat man eine Phase 2-Studie, die gut aussieht und in der Phase 3-Studie sieht es dann doch nicht mehr so gut aus oder in einer isolierten Studie sieht es dann doch nicht so gut aus wie einfach in einer Backtrack-Studie, wo du sagst, okay, alle, die irgendwie die Abnehmspritzen genommen haben, hatten im Schnitt gab es da wohl einen positiven Effekt auf Alzheimer. Wenn du dann aber eine Studie machst mit Alzheimer-Patienten und das sehr isoliert testest, ist der Effekt auf einmal weg. Kannst du halt auch nicht absehen, muss man schon sehr tief drin sein, auch im Medizinischen. Ich glaube, das sind noch Aktien, die für Privatanleger oder auch für andere Investoren oft relativ risikoreich sind, weil da die klassischen Kennzahlen sehr trügerisch sind. Also auch wenn eine Pharmaaktie ein günstiges KGV hat, heißt es halt nicht so viel, weil sobald die Patente auslaufen, ist halt das KGV nicht mehr da und das kann sehr, sehr schnell gehen, viel schneller als bei anderen Bereichen. Und es ist sehr schwer einzuschätzen, was da für neue Konkurrenzprodukte auf den Markt kommen. Hat man ja bei Novo Nordisk perfekt gesehen, wie schnell das gehen kann, wie komplex da die Hintergründe sind. Dann hast du nicht nur das medizinische Thema, sondern bei so einem Medikament auch einmal das Vertriebsthema, wo dann Eli Lilly besser ist. Dann haben die 3 Jahre lang bessere Medikamente und dann erodiert ja schon so ein bisschen der Markt weg. Dann weißt du, dass 2030 die Patente auslaufen. Und dann wird es natürlich mit einer 500-Milliarden-Bewertung schon knackig. Und ich glaube, das ist eine Branche, wo man sich echt gut auskennen muss und wo man einfach bewusst sein muss, dass da diese Risiken sind. Gibt natürlich auf der anderen Seite auch die Upside. Weil wenn es so ein Medikament gibt, kann es halt auch sehr schnell nach oben gehen.
Ja, und man darf nie vergessen, auf der Börse zählen ja hauptsächlich die Erwartungen und nicht unbedingt jetzt die fundamentalen Zahlen vielleicht langfristig. Aber man sieht es ja, wenn die Erwartungen nicht erreicht werden, egal in welchem Bereich, dann werden die immer massiv abgestraft. Und auch wenn es jetzt statt einem Wachstum von 10% erwartet 8% sind, dann geht es mit dem Kurs schon runter. Und natürlich, wenn dann Studien, die extrem viel Geld kosten, auch nicht die Erwartungen erfüllen, dann ist es natürlich noch viel extremer. Das hat man jetzt in letzter Zeit wirklich gesehen. Aber
Ja,
ja.
absolut. Also gerade ist die Börse auch sehr, sehr nervös, was diese Themen angeht. Man muss auch sagen, das ist natürlich auch bei bestimmten Titeln. Also gerade wenn man jetzt im KI-Bereich ist, wo Bewertungen sehr hoch sind oder in Bereichen, wo einfach die Sorge vor der Zukunft oder die Zukunft recht unsicher ist, da ist die Börse oft sehr panisch, auch bei kleinen Abweichungen in den Quartalszahlen und muss einen Prozentpunkt abweichen oder nicht so weit über den Erwartungen, wie man gehofft hätte, dann doch. Das ist schon wild gerade auf jeden Fall, wie stark diese Reaktionen ausgeprägt sind da.
Deswegen legen ja wir ja an wie Warren Buffett. Du hast es schon gesagt. Burggraben ist sehr wichtig. Dann hast du auch indirekt angeschnitten Circle of Competence, weil du sagst, okay, du schaust dir Unternehmen an, wo du verstehst, wie könnten die sich weiterentwickeln, wo das auch relativ sozusagen klar zu sehen ist, wie die in nächster Zeit ja einen Store eröffnen und dann daraus Geld verdienen. Da gibt es noch ein spannendes Thema, Margin of Safety. Gerade jetzt, was wir gesprochen haben mit den Erwartungen, wenn es dann ein bisschen runtergeht. Wie denkst du darüber? Schaust du dir da auch was an, dass du sagst, okay, ich will die Aktie mit Abschlag kaufen?
Ja, wobei da hängt es für mich ein bisschen so ab. Also ich bin ja auch nicht mehr Verfechter also dieser Hard-Value-Strategie. Macht Buffett ja auch nicht mehr, machen ja die wenigsten, die sagen, okay, man muss einfach wahnsinnig günstig kaufen. Sondern für mich heißt Margin of Safety eher, dass der Investment Case halt mit einer guten Bandbreite an Erwartungen funktionieren würde. Das heißt, auch wenn es nicht ganz so gut läuft, wie es aktuell aussieht, oder wie ich erwarte, ist es immer noch ein guter Investment Case. Und kann auch sein, dass man dann eine Firma hat, die ein bisschen teurer ist sogar. Wo man aber sagt, die wächst mit 20% und sie ist zwar ein bisschen teurer, aber selbst wenn sie jetzt noch 10 Jahre mit 10% wächst, wäre es noch okay und sie wächst gerade eigentlich berechenbar für die nächsten Jahre eher mit 20%, dann ist das für mich schon eine ganz gute Margin of Safety. Das heißt, bei mir ist es so ein bisschen in der Erwartungshaltung, in der Bewertung drin, dass ich sage, okay, ich will jetzt nicht, weil eine Aktie in irgendeinem Modell mal 1% günstiger ist als aktuell, dann will ich nicht investieren, sondern es muss schon ein Case sein, wo man sagt, okay, das geht irgendwie mit einem gewissen Bandbreite an Zukunftserwartungen geht der Case auf und macht Sinn. Und es gibt nicht ein Idealszenario, wo das quasi Sinn macht und das versuche ich mir irgendwie zusammenzubauen, weil ich mich in die Aktie verliebt habe und da unbedingt investieren will. Ich glaube, das ist für mich so Margin of Safety. Und auch, dass man sich Gedanken macht, bei anderen Burggraben, sind die jetzt wirklich so stark oder kann ich doch relativ schnell was kommen, was es umwirft und wie hoch ist da die Margen vor quasi einer anderen Technologie, die rüberkommen könnte.
Ja, nutzt du da irgendwelche Excel-Tabellen oder nutzt du irgendwelche selbstgebastelten Sachen, machen ja viele, oder ist es bei dir einfach okay, ich habe jetzt schon gute Erfahrungen gemacht, du beschäftigst dich ja jeden Tag damit, das darf man auch nicht vergessen, weil welcher Privatanleger macht das? Oder wie gehst du da ran, dass du sagst, okay, ich erkenne jetzt den Burggraben oder ich erkenne jetzt, die Unternehmenszahlen sind gut, deswegen ist es auch okay, wenn ich jetzt nicht so viel Abschlag habe, sondern einfach der Preis ist fair sozusagen.
Also bei mir ist so ein abgestuftes Verfahren. Viele ist natürlich mittlerweile schon der erste Blick in die Bilanz, ins Income Statement und dann auch in die groben Bewertungskennzahlen. Dann machen wir mal ein, zwei einfache Modelle. Und dann erkenne ich schon relativ gut, okay, ist das jetzt von der Bewertung her zum Beispiel mal initial spannend. Und auch was das Geschäftsmodell angeht, ist bei mir eher so ein gestückelter Prozess. Also oft gucke ich mir eine Firma an, analysiere sie zum ersten Mal, höre mir Dinge an, wenn ich dann sage, ich finde sie spannend, dann höre ich mir noch mehr dazu an, lies mehr zur Branche und oft geht es dann auch über Monate, wo ich mich einfach immer weiter informiere, bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo ich sage, okay, das finde ich jetzt wirklich spannend und dann baue ich auch nochmal ein Bewertungsmodell und gehe da tiefer rein. Und das mache ich dann meistens noch quasi selbst gebaut oder wir haben ja verschiedene Datenbanken, wo wir uns die Daten ziehen können und dann macht man halt einfach ein Bewertungsmodell mit Claude oder so, ist ja mittlerweile auch total easy, dass die quasi die Excel aufsetzen, man die Daten reingibt, muss man heute gar nicht mehr so verkomplizieren. Ich würde auch immer sagen, wenn die Modelle zu komplex werden, irgendwann belügt man sich auch. Andererseits finde ich es eigentlich eine ganz gute Übung, dass man mal wirklich versucht, jetzt ein Discounted Cashflow Modell mal wirklich zu schauen, okay, was ist eigentlich meine Umsatzerwartung für die nächsten 10 Jahre? Was ist meine Margenerwartung? Und komme ich damit irgendwie auf einen Fernwert oder bin ich da eigentlich total weit davon entfernt und weiß eigentlich gar nicht, was ich erwarte? Also ich finde, wenn man nur auf Basis von den einfachen Multiples investiert, dann ist da oft sehr viel implizite Erwartung. Und ich finde es eigentlich ganz gut, vor einem Investment mal klarzustellen, okay, was sind eigentlich konkret die Dinge, die ich erwarte? Wann würde ich auch merken, dass der Case nicht so läuft, wie ich es erwartet habe? Und ich glaube, je konkreter man das auch vor dem Einstieg festlegt und mal aufschreibt, desto besser kann man auch sagen, okay, nee, die Zahlen laufen weiter, die Börse ist vielleicht pessimistischer geworden, aber ich bleibe auf jeden Fall investiert. Oder zu sagen, die Zahlen laufen gar nicht in die Richtung, wie ich das eigentlich erwartet habe. Ist ja irgendwie ein Konkurrenzfaktor, den ich übersehen habe, ein Produktfaktor, den ich übersehen habe. Also ich finde es ganz gut, sich das dann einmal wirklich sauber runterzuschreiben.
Finde ich auch gut, ja. Das ist genau das Thema auch, was in Geduld reinspielt, glaube ich. Nicht nur, wenn ich die Aktie schon habe, sondern auch davor, sich die Zeit zu nehmen, sich die Aktie wirklich anzusehen und nicht sagen, ja, ich habe es schon verstanden und im Endeffekt war ja ich einfach nur wollte ich nur die Aktie schnell haben und weiß gar nicht, was darüber passiert. Aber ja, jetzt hast du ja dann Stock Analyzer, jetzt kannst du dann dir ein bisschen Zeit sparen. Aber wenn du, jetzt haben wir schon sehr viel über Einzeltitel gesprochen. Es gibt ja dann natürlich noch die Möglichkeit, oder ich denke, das ist gerade auf dem Anfang ganz ein spannendes Thema, ETFs und Fonds, dass ich sage, okay, ich habe da eine Basis und dann kaufe ich mir vielleicht 2, 3, 4 oder ja, je nach Zeit dann mehr Satelliten dazu, die ich spannend finde. Machst du das auch oder bist du da ganz weg von ETFs?
Nee, ich habe das eigentlich schon immer, also ich habe meine ersten Investments waren tatsächlich ETFs und ich habe immer so einen Grundsparplan weiterlaufen, einfach weil es trotzdem für mich sehr viel Sinn macht, immer investiert zu sein im Markt, gerade mit einem sehr langfristigen Horizont. Und ich dann eher sage, okay, ich habe mal einzelne Picks, aber es ist bei mir auch so, ich verwende natürlich sehr viel Zeit jetzt in dem Podcast, auch die anderen operativen Themen, die ich mache. Und ich verwende sehr wenig Zeit, mein persönliches Depot zu optimieren, weil einfach meine Zeit effizienter investiert ist, wenn ich nochmal eine Podcast-Folge mache oder operativ ein neues Projekt anschiebe oder umsetze oder auch vielleicht im privaten Bereich mit Startups und so Investments mache, weil da einfach mein Hebel gerade größer ist. Wenn ich jetzt irgendwie 10 Milliarden verwalten würde und da wäre 1% davon 100 Millionen, dann würde ich anders das angehen, würde ich mehr Zeit auf mein privates Portfolio investieren, weil quasi der Hebel größer ist jetzt auch bei 1% Punkt Rendite. Und ich glaube, darüber sollte man sich generell als generell als Anleger, aber vor allem auch als junger Anleger schon Gedanken machen, wie viel Zeit steckt man jetzt ins private Depot? Ich glaube, es macht total Sinn für einen Lerneffekt, das auch zu machen, also zu sagen, okay, mich interessiert das und ich will einfach über Wirtschaft lernen, über Business lernen, was mich auch in der Karriere dann weiterbringt und analysiere deshalb Aktien. Aber ich glaube, man sollte jetzt bis zu einem gewissen Grad an Vermögen nicht zu viel Zeit darauf verwenden, zu gucken, okay, wie baue ich jetzt ganz perfekt die Konstellation oder Asset Allocation, damit ich irgendwie noch 1 Prozentpunkt raushole. Ich glaube, da ist die Zeit dann gar nicht so gut investiert.
Sehr, sehr gut erklärt. Sehe ich so wie du. Im Endeffekt, wenn du es über die Zeit laufen lässt und du ein paar gute Unternehmen drinnen hast, dann wird das auch funktionieren. Du machst deine Prozent Rendite und du lässt es laufen. Und das ist ja auch, glaube ich, oft ein Thema, oder bin ich da überzeugt, dass viele zu sehr herumdoktern. Eben wie du sagst, dann versuchen sie ja, das wäre jetzt noch eine gute Aktie und die sind jetzt gerade hoch im Kurs oder da habe ich jetzt was gelesen und dann wird da verkauft und gekauft und dann kommen vielleicht noch die Gebühren dazu und dann funktioniert es vielleicht doch nicht. Also das ist auch so ein Thema, das Herumdoktern am Portfolio, das muss eigentlich nicht unbedingt sein, finde ich. Und das bringt mehr Chaos rein, als es sein müsste, und Chaos ist immer schlecht. Das haut dir dann auch schnell mal die Rendite zusammen.
Ja, ich glaube, man muss auch, gerade für dieses Value-Investing-Thema, muss man schon spezieller Typ Mensch auch sein, dass man das so durchziehen kann, auch die Geduld mitbringt und auch Lust drauf hat zu sagen, okay, ich warte jetzt mal echt 10 Jahre mit einer Aktie und bewege mich jetzt gar nicht so viel, obwohl mir alle rundherum erzählen, wie sie jetzt irgendwie 150% in einem Monat gemacht haben. Also einfach dieses mentale Grund Mindset mitzubringen, das hat auch nicht jeder. Und ich glaube, ich würde das auch immer testen. Und wenn ich jetzt neu anfange, einfach zu sagen, okay, ich habe einmal einen ETF-Anteil, den lasse ich laufen, bin breit im Markt investiert. Und dann gucke ich mal mit 20-30% Einzelaktien und dann gucke ich vielleicht auch mal nach 5 Jahren drauf. Und wie sind jetzt die Einzelaktien-Sachen gelaufen? Habe ich das gut gemacht? Habe ich da vielleicht zu viel rumprobiert? Und je nachdem dann zu sagen, okay, meine Einzelaktienstrategie funktioniert voll gut. Ich fühle mich sehr wohl damit. Ich finde wirklich gute Aktien. Dann zu sagen, okay, ich schiebe vielleicht den ETF-Anteil ein bisschen zurück, mache mehr Einzelaktien, weil ich da echt ein Edge habe. Oder zu sehen, ich krieg's eigentlich nicht hin, ich habe keine Zeit dafür, das zu optimieren oder nicht die Geduld dafür, trade zu viel hin und her. Und dann zu sagen, okay, dann bleiben es vielleicht doch einige Satelliten und ich fokussiere mich eigentlich vor allem darauf, dass ich einfach weiter Geld in die Sparpläne pumpe und mein Gesamtmarket-Exposure aufbaue. Ich glaube, so würde ich ein bisschen rangehen, dass man auch Selbstvertrauen aufbaut und ein bisschen Track Record für einen selber aufbaut und dann auf der Basis entscheidet.
Ja, ich glaube, so fühlt man sich auch am wohlsten, wenn man selbst entscheidet, okay, was passt für einen. Es gibt ja auch viele, die einfach Dinge machen, weil es eben empfohlen wurde, weil es sich gut anhört. Und dann sind sie extrem nervös, dann können sie sozusagen nicht mehr gut schlafen, weil einfach das Portfolio und die Anlagestrategie nicht zu der Person passt. Das ist auch ein Fehler, den man vermeiden sollte und sich's eingestehen sollte. Wenn man sagt, okay, das ist nichts für mich, dann gehe ich halt in einen ETF All World oder ja, und wenn ich halt mehr Risiko gehen kann, weil ich mich halt damit wohlfühle, wenn ich sage, ja, mir ist das egal, dann kann ich ja ein bisschen mehr machen. Das sollte man sich auch gerade am Anfang, wenn man zum Investieren startet, finde ich, sollte man sich das immer auch gut überlegen, was ist für mich okay und was ist für mich nicht okay. Ja. Da war ich auch letztes Mal bei der Bank, weil ich wieder, also ich habe für meine Mutter das Sparbuch umgeschichtet und der hat auch erzählt, der hat eine Kundin, die hat gesagt, ja, sie investiert in Tranchen und alles, kein Problem und das passt so. Und beim nächsten Mal, die nächste Tranche anstand, sagte sie, nee, verkauf alles, weil es halt gefallen ist um ein paar Prozent. Also ja, eigentlich der größte Fehler, den du machen kannst, aber das war halt dann, ja, sie hat gesagt, ja, alles kein Problem, aber irgendwie war es dann doch ein Problem und das sollte man sich nicht unwohl fühlen, glaube ich, gerade bei Geld, das hart erarbeitet wurde, schwer gespart wurde, da muss das schon passen.
Ja, man muss sich da auch gewöhnen dran und auch würde ich jedem empfehlen, jetzt nicht sofort, auch wenn man vielleicht mal Geld erbt oder irgendwie sonst an Geld kommt und dann sagt, okay, jetzt hätte ich mal was zum Investieren. Ich glaube, es ist immer viel sinnvoller, auch mit kleinen Beträgen schon anzufangen, alleine um sich dran zu gewöhnen. Und es gibt aber Menschen, die so unterschiedlich, es gibt auch Menschen, die kommen damit nicht klar mit den Schwankungen und sagen, okay, nee, mit meinem Geld Das glaube ich, wenn das so ist, sollte man es auch trainieren, weil es schon einfach rational gesehen sehr schade wäre, das gar nicht mitzunehmen. Und da einfach nur quasi die Zinsen im Sparbuch mitzunehmen, da verliert man schon viel Geld auf Zeit. Aber man muss sich da sicher dran gewöhnen an die Schwankungen, weil das Schlimmste ist eben genau, wenn sowas passiert und wenn man dann verkauft, das ist natürlich total suboptimal. Ja.
Da wäre es natürlich auch dann ein Thema, dass man nicht immer auf die Kurse schaut.
Ja.
Ich denke, das ist auch so ein Thema. Viele, die schauen dann jeden Tag, ist es gestiegen, ist es gefallen, ist es gestiegen. Da macht man sich halt auch verrückt. Und wenn man einfach einmal das Geld reinlegt und sich damit einmal gut auseinandergesetzt hat, gut, ja, das Know-how ein bisschen da reingesteckt hat, dann kannst du die Aktie mal liegen lassen und einfach abwarten und nicht jeden Tag den Kurs checken, weil ja, gerade psychologisch ist ja das ganz schlecht, weil Verluste schmerzen ja noch viel mehr als Gewinne.
Ich glaube, das ist immer noch eine der besten Sachen, die auch im öffentlichen Fernsehen in Deutschland oder im Dachraum gesagt wurde von André Costolani damals, der irgendwie meinte in der Talkshow, es gibt keinen Tipp an der Börse. In seinem Akzent hat er es gesagt, es gibt nur einen Tipp, die besten deutschen Aktien kaufen, eine Schlaftablette nehmen und dann schlafen, schlafen, schlafen und nach 10 Jahren wieder rausschauen. Und das gilt eigentlich bis heute. Ich will jetzt nicht die besten deutschen Aktien nur kaufen, sondern ein bisschen globaler mich aufstellen. Aber grundsätzlich stimmt das wirklich. Und Leute sind auch immer überrascht, wenn sie mich irgendwie fragen, ja, wie ist dein Return so dieses Jahr oder wie irgendwie gewisse Positionen stehen. Ich habe teilweise wirklich gar keine Ahnung, weil ich wirklich sehr, sehr selten ins Depot schaue, weil es mich auch gar nicht so interessiert. Ich habe einmal das festgelegt, dass ich da überzeugt bin. Ich verfolge natürlich die Fundamentaldaten bei der Firma. Aber wie jetzt genau da kurzfristig der Return auch nach 2, 3 Jahren ist, ist eigentlich nicht ausschlaggebend. Und ich glaube, das ist auch was, was man trainieren kann.
Definitiv ist es viel, viel wichtiger. Ist der Burggraben noch da? Ist die Wettbewerbsfähigkeit noch da? Wie sind die Zukunftsaussichten? Das ist sicher um einiges wichtiger. Und das sagt ja auch Warren Buffett immer, was passiert, wenn morgen die Aktie schließt? Was passiert, wenn morgen die Börse schließt und dann erst in viel, viel späterer Zeit aufmacht, kannst du dann gut schlafen mit dem Unternehmen. Jetzt sieht man es ja gerade, aktuelle Situation. Soweit ich es mitbekommen habe, im arabischen Raum wurden die Börsen ein paar Tage geschlossen, Märkten. Und ja, das sind genau diese Themen. Wenn du jetzt da extrem nervös wirst, dann, ich glaube, dann ist einfach das Portfolio falsch. Das heißt nicht, dass die Börse schlecht ist oder die Börse gut ist. Das ist ja auch immer das Thema. Schnell mal ein heißer Tipp und schnell die Finger verbrannt und dann, ja, die böse Börse und das ist ja alles nur Betrug. Aber du kaufst ja auch keinen Opel und dann danach einen Ferrari. Das ist halt, da muss man halt das abstufen.
Ja, ich glaube, gerade ist auch immer eine gute Zeit, wo dann viele auch nervös werden und wo es aber auch super ist, dass man einfach mal in die Geschichte so ein bisschen guckt und guckt, irgendwie 1973 gab es schon eine Ölkrise und wenn man sich einfach mal die Schlagzeilen von 1973 durchliest, was damals Leute geschrieben haben, irgendwie die New York Times hat im 25. November 1973 geschrieben, durch die Ölkrise ist jetzt wirklich sehr schwierig, noch Aktien zu finden. Man kann vielleicht irgendwie eine Eisenbahngesellschaft kaufen, weil die profitiert davon, wenn mehr Kohle gebraucht wird, aber McDonald's oder Disney, die leiden auch schon unter der Konsumstimmung. Und man soll sich vielleicht als Privatanleger eher Anleihen anschauen, sichere Unternehmensanleihen. Wenn man zu dem Zeitpunkt investiert hätte, dann hätte man tatsächlich für ein Jahr auch gar kein gutes Geschäft gemacht. Also der Nasdaq ist in dem Zeitraum 60% gecrashed, wirklich eine schlimme Börsenzeit im Vergleich zu allem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und trotzdem, wer damals investiert hat in den Nasdaq, hat im Schnitt 9% Rendite im Jahr gemacht bis heute. Und das sind dann 9.000% Rendite insgesamt. Und wer damals McDonald's gekauft hat, ist sogar bei über 60.000%. Ich glaube, es ist immer gut, sich auf so Krisen zurückzuschauen und zu sehen, okay, es gab in der Vergangenheit schon wirklich schlimme Phasen, wo es auch viele Umbrüche gab. Es gab auch seitdem Finanzkrise und technologische Disruption und so weiter. Und trotzdem wäre man halt gut gefahren an der Börse langfristig. Und ich glaube, das ist eigentlich immer so ganz gut, ein bisschen in die Historie zu schauen.
Das stimmt, ja. Und da sind wir wieder beim Anfangsthema Geduld. Ja. Mit den Jahren, du gewinnst einfach. Also das ist halt großes, großes Thema. Erstens, man sieht, eigentlich ist der Zeitpunkt egal. Wenn du investierst, Hauptsache du machst es, du bleibst dran, du bleibst geduldig. Und ja, jetzt kommen wir eh schon zum Schluss von unserer Folge. Ich würde mich noch freuen, wenn wir vielleicht 2, 3 Regeln für unsere Zuhörer festlegen können, die wir gerne nutzen. Ich glaube, das erste ist mal geduldig bleiben. Das war das wichtigste Thema. Dann der Burggraben von dem Unternehmen. Da vielleicht noch kurz von dir. Wie findest du einen Burggraben oder was zählst du zu einem Burggraben? Was ist dir da wichtig oder was denkst du gerade jetzt? KI-Hype, aber da geht viel Technologie dann. Man sieht es ja auch, es gibt Unternehmen, die sind da schon sehr abgestraft worden, weil ihre Technologie obsolet wurde durch die KI. Wo siehst du da noch oder wo siehst du noch Burggräben?
Also ich glaube generell beim Burggräben finden ist es sehr viel irgendwann Pattern Recognition und dass man auch wirklich sich viele Unternehmen anschaut, viele Geschäftsmodelle anschaut, versucht zu verstehen, wie verschiedene Industrien funktionieren. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was auch viele, die jetzt nur Buffett folgen, er sagt immer Circle of Competence. Und es ist auch so, dass er nur im Circle of Competence investiert. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht alle möglichen Branchen schon mal angeschaut hat und wahrscheinlich teilweise über Tech besser Bescheid weiß als die meisten anderen von uns. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr hilfreich, auch verschiedene Branchen zu verstehen, verschiedene Dynamiken zu verstehen, weil man dann auch die Branchen, in denen man investiert, besser einschätzen kann und dann auch vielleicht eher die Branchen findet, die man am spannendsten findet. Also ich glaube, das ist viel Übung, um am Ende wirklich einschätzen zu können, wie stark ist ein Burggraben. Ich glaube, was jetzt dieses ganze Software-Thema angeht, da kommt wahrscheinlich auch so eines der größten Missverständnisse von Burggraben. Und ich glaube, ein Bereich, wo man vorsichtig sein muss, sind wirklich auch so Technologiethemen, weil das einfach sehr schnell sich ändern kann, wer da die Marktführerschaft hat. Und da muss man sich, glaube ich, wirklich Gedanken machen, was sind am Ende die Themen, die langfristig bestehen bleiben. Also wenn ich jetzt ein Apple bin, ich bin enorm beliebt bei einer sehr hochwertigen Zielgruppe. Ich bin am Ende das Endprodukt, das sie nutzen. Klar kann es jetzt sein, dass OpenAI irgendwie ein neues Endgerät auf den Markt bringt, aber bis das dann sehr breit in den Markt kommt und wirklich Handys ersetzt, da sind wir noch sehr weit davon entfernt. Und ich glaube, allein das mal zu haben, so dieses Kernasset, wo egal ist, auf welche Apps laufen jetzt drauf oder welche Software läuft drauf, am Ende verkaufe ich das Endgerät und ein paar Basic Services dazu. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine stabilere Position. Oder auch im Softwarebereich ist natürlich sehr schwer absehbar, was jetzt da mit KI passieren wird, aber wenn ich natürlich ein SAP bin, bei Konzernkunden sehr tief integriert bin, die ganzen Daten bei mir liegen, ist das eine stabilere Position, als ich bin jetzt einfach nur ein Tool, mit dem man Unterschriften unter Dokumente setzt oder wo man einfach Daten speichert. Und ich glaube, so muss man halt eben versuchen, ein bisschen tiefer in die Geschäftsmodelle reinzugehen, auch zu verstehen, wie funktionieren wirklich die Produkte. Ich glaube, auch die wenigsten, die jetzt irgendwelche Softwareaktien kaufen, haben schon mal das Produkt an sich genutzt. Sollte man aber auf jeden Fall machen und versuchen zu verstehen, wie das in der Praxis läuft. Auch mal mit Firmen sprechen, vielleicht die das nutzen. Oft hat man eh Bekannte auch, die das irgendwie im Arbeitsalltag nutzen. Und dann zu verstehen, okay, wie ist das eingebaut. Ich glaube, das ist im Softwarebereich wichtig, weil da auch in den letzten Jahren immer erzählt wurde, ja, Softwareaktien sind so stabil, weil die haben Abo-Umsätze. Und nur weil du einen Abo-Umsatz hast, heißt ja nicht, dass die Leute nicht canceln können. Und so werde ich auf das Thema schauen. Und sonst finde ich halt Modelle, die so ein bisschen einfach vom Hausverstand her solide sind, gut. Also wenn man jetzt eben sowas hat wie ein Costco, wo man weiß, okay, die haben günstige Preise, haben sehr gute Handelsbeziehungen, haben eine starke Marke über Jahrzehnte aufgebaut. Da gibt es eigentlich jetzt wenige Modelle, die das sofort attackieren können. Und das sind so Geschäftsmodelle, die einfach in sich sehr stabil sind, wo es jetzt auch, wo man sich wenig Wettbewerb vorstellen kann, der das jetzt irgendwie zerstört. Oder es gibt auch Branchen, zum Beispiel jetzt bei Triebwerksbauern wie ein MTU oder Rolls-Royce, die sind halt über Jahrzehnte integriert mit den Airlines und mit den Flugzeugbauern. Die Flugzeugbauer bestellen eigentlich immer nur bei denselben Getriebwerk oder Triebwerksherstellern. Du musst in so Branchen halt auch die Dynamiken verstehen. Also bei Triebwerksherstellern ist es zum Beispiel so, die haben immer Phasen, wo sie neue Triebwerke entwickeln. Das kostet viel Geld und da sind auch die Cashflows deutlich schlechter. Und dann ist meistens die schlimmste Phase, wo sie die Triebwerke anfangs verkaufen, weil sie die meistens mit Verlust verkaufen. Und dann ist es aber so, dass so eine Triebwerksgeneration für 20, 30 Jahre fliegen kann. Und in der Zeit, bei den Rolls-Royce-Verträgen zum Beispiel, kriegen sie für jede Flugstunde Geld, weil sie Wartungsumsätze machen und die hängen davon ab, wie viel die Flugzeuge fliegen. Und das sind dann Phasen, wo du wahnsinnig gute Cashflows hast. Das ist zum Beispiel auch eine Branche, wo es jetzt für Konkurrenz sehr schwer ist, reinzukommen. Einfach weil auch jetzt ein großer Flugzeugbauer wie Boeing oder Airbus nicht ein Risiko eingehen will, jetzt in ein Startup zu nehmen, sondern sie wissen, MTU, Rolls-Royce, die machen einen guten Job. Und das sind so Geschäftsmodelle, wo, wenn man auch mal ein bisschen dahinter guckt, man eigentlich versteht, okay, das ist eine sehr, sehr starke Marktposition, die haben, wo sie auch regulatorisch wirklich festgesetzt sind und wo man jetzt nur schwer dazwischen kommt. Und ich glaube, solche Themen muss man sich ein bisschen anschauen.
Definitiv bin ich voll bei dir. Gerade so Einstiegsbarrieren sind oft ein Thema, das ich mir gerne anschaue. Wer hat hohe Einstiegsbarrieren und wer ist da schon breit oder stark am Markt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir zwei Regeln, vielleicht noch eine dritte Regel von dir, die du Privatanlegern mitgeben würdest oder wo die dir wichtig ist.
Also ich glaube, wirklich eine sehr wichtige Regel, und das kann man auch von den großen Investoren lernen, ist einfach sehr, sehr neugierig zu sein und immer versuchen. Ist ja zum Glück auch heute deutlich einfacher, auch mit KI mal die Hintergründe zu verstehen. Also ich würde gar nicht jetzt von KI mir die Aktien analysieren lassen und sagen, welche Aktien ich kaufen soll. Das funktioniert nicht so gut. Aber man kann der KI natürlich super fragen, okay, wie funktioniert eigentlich die Branche? Was gibt es da für Konkurrenz? Was sind vielleicht neue Produkte in dem Bereich? Und da sich mal wirklich tief einzugraben und dann auch altmodisch noch Bücher und Geschäftsberichte zu lesen, ist, glaube ich, auch sehr wertvoll, weil es einfach immer weniger Leute wirklich machen. Und ich glaube, das einfach neugierig sein, dranbleiben, verschiedene Themen sich angucken, das ist einfach das, wo man auch Edge haben kann als Privatanleger, weil man glaubt oft, Profi-Investoren sind irgendwie so viel besser aufgestellt, weil die können ja den ganzen Tag sich mit Aktien beschäftigen. Es ist aber auch so tatsächlich, wenn man mit Profi-Investoren spricht, die hängen oft sehr daran, wie ihre Performance kurzfristig ist, weil davon hängt die nächste Beförderung ab. Und du willst auch als Profi-Investor, selbst wenn du jetzt bei Goldman Sachs bist, wenn halt alle sagen, okay, Tesla ist die geilste Aktie und du bist der Einzige, der dagegen spricht, kann natürlich sein, wenn Tesla nicht die geilste Aktie ist, dann stehst du natürlich gut da, dann wird dir auf die Schulter geklopft. Wenn aber Tesla doch eine gute Aktie ist, und alle sagen das, nur du sagst es nicht, dann bist du wahrscheinlich schnell raus bei Goldman Sachs. Und ich glaube, das sind so Dynamiken, wo man eigentlich als Privatanleger sogar einen Vorteil hat, weil man einfach mehr das eigene Ding machen kann, jetzt nicht noch auf Karriere optimieren muss oder kurzfristige Performance. Und deshalb, glaube ich, hat man da auch ein Edge, aber man muss halt neugierig sein, auch die Themen suchen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel besprochen werden und die Branchen, die jetzt vielleicht andere langweilig finden. Ich glaube, das ist noch ein guter Tipp. Und am Ende des Tages, wenn man jetzt fundamental investiert und langfristig investiert, halt immer den Cashflows folgen. Das heißt jetzt gar nicht, dass man nur in langweilige Aktien investieren muss, die jetzt schon viel Cashflows machen, aber dass man auch, wenn man sagt, okay, man interessiert sich für Tech-Firmen und Wachstumsfirmen, immer guckt, was ist meine Erwartung, wann kommen da die Cashflows, wie hoch sind die wirklich und macht dann das Investment Sinn. Weil am Ende des Tages hängt die Bewertung doch davon ab, okay, wie viel Cash kommt irgendwann rein. Und ich glaube, das ist noch einfach wichtig, da trotzdem immer dem Geld auf den Grund zu gehen, sozusagen.
Super. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, Noah. Und danke natürlich an unsere Zuhörer, dass sie dabei waren. Ich habe mich wirklich gefreut, dass du dich auch gemeldet hast. Ich denke mir, du hast viel um die Ohren und natürlich euer Podcast, der ist sehr, sehr bekannt. Danke auch dafür dein Vertrauen, dass du gesagt hast, passt, ich mache das. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal in Hamburg sehen. Wie gesagt, mein Business Angel sitzt ja dort. War da auch schon ein paar Mal auf dem Börsentag in Hamburg. Und sonst, ja, wünsche ich dir eine gute Zeit und man hört sich sicher wieder mal.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Und ich finde, also ich glaube, immer gut, wenn man quasi das Aktienthema weiter verbreitet. Gerade auch in Österreich ist ja teilweise gefühlt sogar noch ein bisschen weiter weg von dem Thema als jetzt in Deutschland. Und ich glaube, das ist schon echt wichtig, dass da viele was dafür tun. Und gerade auch du, der da nebenbei so viele Projekte anschiebt und da viel Zeit reinsteckt, das ist schon echt immer sehr wünschenswert. Und von daher sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Danke und wir hören uns beim nächsten Stock Talk.